NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Juni 793. Der erste belegte Wikingerüberfall auf die englische Insel Lindisfarne.
Lindisfarne, die heilige Insel vor der Nordostküste Englands. Die Mönche der Abtei gehen an diesem Samstagmorgen im Juni schon ihrem Tagwerk nach. Beten und arbeiten. Das Unheil hat sich lange angekündigt, das an diesem Morgen über das Kloster hereinbrechen wird.
Jahr des Herrn 793. Schreckliche Vorzeichen kamen über Northumbria. Riesige Blitze zuckten. Feurige Drachen wurden auf ihrem Flug durch die Lüfte gesehen. Und bald darauf kam eine Hungersnot.
Berichten die angelsächsischen Chroniken. Dann bricht der jüngste Tag an.
Am sechsten Tag vor den Iden des Juni verwüsteten heidnische Horden Gottes Kirche auf Lindisfarne durch Plünderung und Gemetzel.
Die heidnischen Horden kommen aus dem Nichts. Vielleicht sieht ein Mönch vor ihrem Angriff noch den mächtigen Mast ihres Schiffes, das rechteckige Segel, eingeschmiert mit Ocker und Fett und Teer. Vielleicht hört er noch, wie 30 Riemen rhythmisch durchs flache Wasser wühlen. Minuten später sind sie da. Vielleicht 60 Gestalten in farbigen Hemden, bewaffnet mit Äxten und zweischneidigen Schwertern. Es sind die Nordmänner.
Über Lindisfarne wissen wir im Grunde, dass am 8. Juni 793 offenbar eine Schar von Seeräubern, die damals Normannen hießen und heute Wikinger heißen, das Inselkloster überfallen haben, geplündert haben, also reiche Beute gemacht haben und zugleich das Heiligtum besudelt und entweiht haben,
sagt der Archäologe.
Sie raubten und brandschatzten. Sie trampelten unser Heiligstes unter ihre unreinen Füße. Sie zerschlugen die Altäre, plünderten alle Schätze der Kirche.
Das war das, was die Zeitgenossen beeindruckt hat, was in ihrem Gedächtnis haften geblieben ist und was dann Bedeutung über das Ereignis selbst hinaus gewonnen hat.
Als Beginn einer neuen Epoche. Die Chronisten des Mittelalters berichten:
Sie erschlugen einige der Brüder, andere führten sie in Ketten fort. Der größten Zahl rissen sie die Kleider vom bloßen Leib, stießen sie zu den Türen hinaus und einige ertränkten sie im Meer.
Es ist nicht der erste Überfall der Nordmänner auf eine britische Insel.
Vielleicht 40 Jahre vor Lindisfarne beginnen diese Überfälle derselben Leute, jedenfalls derselben Leute aus der Perspektive der Betroffenen, der Überfallenen.
Aber der erste verlässliche Bericht handelt vom Angriff auf Lindisfarne. Sebastian Brater, Professor für Archäologie in Freiburg, kann die genauen Abläufe des 8. Juni 793 nicht rekonstruieren. Sie liegen im Dunkel von mehr als 1200 Jahren. Aber die Spuren sind eindeutig.
Indirekt lassen sich diese Überfälle im Westeuropa nachweisen durch Beutestücke, die aus Skandinavien stammen. Und das sind etwa Grabbeigaben, die sich entpuppen als Buchbeschläge aus dem englischen Raum oder dem irischen Raum. Also Reste von Plünderungen, die in Klöstern stattgefunden haben. Die heiligen Schriften sind da längst verschwunden, aber die Buchbeschläge sind zum Teil dann erhalten geblieben. Und aus denen können wir ersehen, dass das gewiss Plünderungsgut von der Insel ist.
Diese Überfälle auf die Inseln im Nordatlantik markieren den Anbruch der Wikingerzeit in ganz Europa. Wir schreiben das 8. Jahrhundert.
Man sieht, dass die Plünderungen sich allmählich vorwärts bewegen, dass sie dann auch häufiger werden, wenn sie erfolgreich blieben, sodass sich der Eindruck festmachte und weitererzählt wurde in Skandinavien, dass es da viel zu holen gibt.
Vor allem in den schutzlosen heiligen Städten. Ab 795 greifen Wikinger Klöster in Schottland und Irland an. Im Jahr 799 beginnen die Überfälle aufs Frankenreich.
Die Überfallenen sind nahezu wehrlos. Sie haben keine Schiffsflotten, um die Wikinger schon auf dem Wasser abzuwehren.
Man war also gar nicht auf solche Dinge eingerichtet. Das war das Spezifikum der Skandinavier.
Ihre Technik vor allem.
Die schlanken Langschiffe mit festem Kiel, die pro Stunde bis zu 30 Kilometer weit segeln konnten. In Küstennähe übernahmen bis zu 60 Ruderer im Wechsel. Das Schiff konnte schnell anlanden, dank nur 1,5 Metern Tiefgang.
Ihr Tempo ist ihr größter strategischer Vorteil bei den Angriffen vom Meer aus. Aber auch ins Landesinnere können sie mit ihren Schiffen vordringen. Sie klappen den Mast ein und rudern die Flüsse hinauf.
So erreichen sie im Lauf des 9. Jahrhunderts Paris, Koblenz, Bonn, Köln, über die alten Römerstraßen sogar die Kaiserpfalz in Aachen. Zu Ostern 882 brennt Trier, bald darauf das ganze Moseltal. Widerstand ist zwecklos.
Viel Fußvolk sammelte sich von den Äckern und Landgütern und rückte gegen die Nordmänner vor,
berichtet ein Mönch aus der Eifel.
Aber als die Wikinger die mangelnde Bewaffnung und die fehlende militärische Disziplin der Verteidiger wahrnahmen, fielen sie mit Geschrei über sie her. Sie metzelten die Franken derart nieder, dass unvernünftiges Vieh und nicht Menschen geschlachtet zu werden schienen.
Und so schieben sich die Grenzen auch immer weiter. Man probiert es dann noch ein Stückchen weiter und noch ein Stückchen weiter und erfährt, dass auch das arabische Spanien sich lohnt, dass etwa auch Südfrankreich sich lohnt oder Sizilien ein lohnendes Ziel sein kann.
Weil dort Gold und Silber zu holen sind, Edelsteine, Waffen und Menschen, um sie zu versklaven. Für Adelige und geistliche Würdenträger erpressen sie fantastische Lösegelder.
Insofern ist das einfach die fortdauernde Erfahrung. Reichtümer gibt es zu holen und sie gibt es häufig mit kalkulierbarem Gefahrenpotenzial und Aufwand zu holen. Und das hat die Leute offenbar angetrieben.
Die Männer, die übers Nordmeer kommen, arbeiten wie eine Guerilla. Schlagen schnell zu und verschwinden wieder. Und selbst dort, wo sie nicht rauben, machen sie Gewinn.
Manche Klöster, Städte, sogar Königreiche zahlen Schutzgelder, um der Katastrophe zu entgehen. Dänische Wikinger etwa sollen 350 Kilogramm Silber bekommen haben von Kaiser Karl III., damit sie nicht länger Paris belagern.
Die Piraten verwandeln sich im Laufe der Jahrzehnte in vielen Regionen in eine Besatzungsmacht, die bleibt.
Einen Winter, zwei Winter, drei Winter. Und das Plündern einfach fortsetzt, weil es dann noch effektiver ist, weil man die lange Strecke nach Hause nicht mehr zurücklegen muss.
Nach Hause? Nach Skandinavien. Dort, wo bald selbstständige Königreiche entstehen werden. Dänemark, Schweden und Norwegen. Aber warum sind sie überhaupt von dort aufgebrochen mit ihren schnellen Schiffen, diese Bauern aus den Wäldern und Sümpfen des Nordens? Warum bilden sie auf einmal Fahrgemeinschaften des Terrors?
Das ist eine Frage, über die sich die Wissenschaft schon seit langem den Kopf zerbricht. Was man gerne nennt, sind klimatische Verschlechterungen, Missernten, Überbevölkerung. Aber für all das gibt's nach moderner Forschungsmeinung gar keinen Hinweis. Woran man also eher denken muss, sind politische Faktoren. Und offenbar war das auch ein wesentlicher Antrieb der Wikinger, die auch nach Beute strebten, aber nicht nach Beute an sich, sondern Beute als Herrschaftsmittel in der Heimat.
Und Kampf als religiöse Übung.
Odin, der einäugige Göttervater, erwartet in seiner Burg die tapfersten Krieger, die im Kampf sterben. In Walhall, der prächtigen Ruhmeshalle, wohin Odins Botinnen den Krieger geleiten, die Walküren. Die Wikinger sind Gotteskrieger. In manchen Seen Skandinaviens finden sich heute noch Metallreste von Opfergaben, die sie Thor und Odin dargebracht haben.
Und nebenbei werden sie zu Urvätern des globalen Handels. Die Forscher wissen heute,
dass es bäuerliche Gesellschaften waren, die über Nord- und Ostsee hinweg ein Netz von Handelsniederlassungen gesponnen hatten, die weitreichend Güter ausgetauscht haben, zu denen im Wesentlichen wohl auch Sklaven gehörten, und dass sie etwa auch mit den Arabern Austausch und Handel getrieben haben, indem sie Sklaven etwa verkauften gegen Silber. Und Archäologen meines Schlages können deshalb viele hunderttausende arabische Silbermünzen in Nordeuropa finden.
Spuren der Wikinger sind auf dem gesamten Kontinent erhalten, in Westeuropa vor allem.
Die englische Sprache offenbart heute noch den nordischen Einfluss. Die Wörter they, take und dirt zum Beispiel stammen von den skandinavischen Begriffen tai, take und dritt. Und jeder Ortsname, der auf Thorp endet, klingt heute noch wie Dorp, das Dorf der Nordmänner.
Den Wikingern begegnen wir noch weiter im Westen, in Grönland zum Beispiel und in Island, wohin sie etwa im Jahr 870 vordringen. Kenner meinen, in der isländischen Musik das Erbe der Wikinger zu hören. Übers Baltikum ziehen die Skandinavier gleichzeitig tief in den Osten Europas.
Wir wissen, dass im 9. Jahrhundert Skandinavier gewissermaßen die Gründer der Rus, des späteren Russlands, gewesen sein sollen. Lange ist die Forschung allerdings geblendet gewesen von der eher westlichen Perspektive. Ohne die Skandinavier hätte es Russland nicht gegeben. und der östlichen Perspektive, die genau andersrum lautete. Natürlich hätte es Russland ohne die Skandinavier gegeben. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen,
sagt der Freiburger Archäologe Sebastian Brater. Skandinavier herrschen über Nowgorod und Kiew. Sie fordern Tribut, schaffen Honig und Pelze außer Landes und dringen über die Flüsse vor bis zu den Handelsrouten nach Indien und China.
Über den Fluss Dnieper erreichen die Nordmänner schließlich das Byzantinische Reich. Neue Allianzen entstehen, so eng, dass die Wikinger sogar Thor und Odin abschwören. Das heidnische Reich der Rus verwandelt sich in ein christliches Imperium.
Und wieder finden sich Spuren. In der Hagia Sophia ritzt am Ende des ersten Jahrtausends ein Nordmann seinen Namen in den Marmor der südlichen Galerie.
Halfdan.
Seine Runenzeichen sind heute noch zu lesen in Istanbul, 2000 Kilometer entfernt von Skandinavien. Noch ein Name ist uns überliefert.
Leif Eriksson, ein Nordmann, vermutlich aus Island, segelt um das Jahrtausend immer weiter Richtung Westen und erreicht neue Ufer.
Das wäre ein ganz wesentlicher Effekt der Skandinavier für Europa, dass tatsächlich 500 Jahre vor Kolumbus Amerika entdeckt worden ist, jedenfalls von europäischer Seite erreicht worden ist, wenngleich ja die Entdeckung keinerlei Folgen hatte.
5 centuries before Columbus. Fearless warriors out to discover a new world.
Nach kurzer Zeit haben die Skandinavier aus welchen Gründen auch immer Nordamerika wieder aufgegeben und sind nie wieder dorthin zurückgekehrt.
While they left behind their mark, they have long since gone.
Neufundland wirbt mit den archäologischen Spuren von Leif Erikson, dessen große Fahrt die Grönländer-Saga uns überliefert.
Newfoundland and Labrador.
Vinland nennt Leif die neue Heimat an der Nordspitze Neufundlands, Weideland. Die Kanadier kennen die Stelle heute als Lands o' Meadows. Die Grundrisse dreier Häuser sind erhalten und Reste eines Holzkohleofens.
Die Epoche der Wikinger endet schließlich, wo sie begann, in England.
Am 25. September 1066 verliert Norwegens König Harald seine letzte große Schlacht beim Versuch, England einzunehmen, mit mehr als 10.000 Kämpfern.
An der Stamford Bridge, unweit von York, trifft ihn der Pfeil eines gegnerischen Kriegers in den Hals. Englands König Harold Godwinson stoppt damit endgültig die Erfolgsgeschichte der Skandinavier. Aber drei Wochen später schon unterliegt Harold einem anderen Invasoren.
Wilhelm II. Übernimmt im Dezember 1066 die Macht im Königreich England. Die Welt kennt ihn als William the Conqueror, Herzog der Normandie.
Normandie, das Land der Normannen im Norden Frankreichs. William the Conqueror ist ein Nachfahre der wilden Männer aus dem Norden. Im Grunde wird also ein Wikinger König von England.
Aus Räubern sind Regenten geworden.
Was bleibt mehr als 900 Jahre nach dem Ende der Wikingerzeit? Der Mythos.
Wikinger ist interessanterweise eine Wortwahl, eine Begriffserfindung des 19. Jahrhunderts. Erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts reden wir überhaupt von Wikingern und meinen damit die Skandinavier des 9. und 10. und 11. Jahrhunderts. Viking ist auch ein zeitgenössischer Begriff, meint aber die Seeräuber.
Und es bleibt exakt 1220 Jahre danach die Geschichte vom Wikingerüberfall auf die Heilige Insel.
Jahr des Herrn 793.
Sie raubten und brandschatzten.
Sie erschlugen einige der Brüder, andere führten sie in Ketten.
Sie trampelten unser Heiligstes unter ihre unreinen Füße.
Schreckliche Vorzeichen kamen über Nordlander.
Fielen sie mit Geschrei über sie, dass unvernünftiges Vieh und nicht Menschen geschlachtet zu werden schienen.
Lindisfarne selbst als Ereignis ist relativ unwichtig. Es ist aber wichtig, weil es in der Rückschau ein Start, ein Beginn einer Zeit gewesen ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an den Wikingerüberfall auf die englische Insel Lindisfarne am 8. Juni 793. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.